Okay, lass uns in das Wort Gottes hineinsteigen und ich möchte dazu lesen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 10 und Vers 17 folgende. Markus-Evangelium Kapitel 10 und Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging hin, entsetzt über das Wort, traurig, weil weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr einer Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass wir nicht einfach nur einen Vortrag hören, Herr, sondern bitte rede du durch mich, rede du zu uns. Herr, lehre du uns dein Wort, öffne uns die Augen unseres Herzens. Heiliger Geist, komm und wirke du. Heiliger Geist, nimm du diesen Raum und diese Zeit. Herrsche du in uns und um uns und unter uns und bring Leben hervor in jeden Einzelnen. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Amen oder oh me, sagt man in Englisch. Amen oder oh me, oh ich Armer. Nein, wir sind nicht arm, wenn wir das Wort hören, obwohl das Wort uns manchmal herausfordern kann. Das ist die Geschichte eines reichen Jünglings. Und ich möchte zuerst noch einen Übervers über diesen Tag oder über dieses Thema stellen und der steht in Römer 6, Vers 14, da heißt: Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Amen. Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Unter Gnade, kennst du das? Bist du unter Gnade? Hast du gewusst, so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über dir, das heißt, wie der blaue Himmel, den du sehen kannst, vielleicht nicht jetzt gerade, aber so ist seine Gnade über dir. Du bist unter Gnade. Sag einmal, ich bin unter Gnade. Unter Gnade, nicht unter Geiern. Kennst du das Buch von Karl May? Da gibt es ein Buch, das heißt Unter Geiern. Die warten, dass du stirbst, damit sie dich fressen können. Nein, wir sind nicht unter Geiern, sondern unter Gnade. Amen. Manche fühlen sich, als ob sie unter Geiern sind, oder? Die, die vielleicht auch alles wegfressen wollen oder so. Nein. Aber wir möchten diese Geschichte anschauen und auch aus diesem Blick, weil Gott möchte, was? Die Sünde soll nicht über dich herrschen, denn du bist nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wenn ich das jetzt logisch umdrehe, dann heißt das, wenn die Sünde über mich herrscht, dann bin ich unter Gesetz. Oder wenn ich unter Gesetz bin, dann herrscht die Sünde über mich. Wenn die Gnade über mich herrscht, herrscht nicht die Sünde über mich, sondern herrscht die Gnade über mich und dann ist auch die Folge nicht Sünde, sondern etwas Besseres. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, da kommt jemand zu Jesus, der das Gesetz gut kennt. Und der kommt zu Jesus, ein reicher Jüngling wird er genannt. Ich glaube, in drei der Evangelien wird von ihm geredet. Einmal wird er genannt hier, einer lief herbei. Lukas redet davon, dass es ein Oberster war, also wahrscheinlich jemand aus dem Hohen Rat, sogar ein Pharisäer aus dem Hohen Rat, der da zu Jesus kam. Matthäus redet davon, dass er ein reicher Jüngling war. Er war noch jung und er war trotzdem schon reich und im Hohen Rat. Also der hat schon Erfolg gehabt, sehr jung. Und der ist scheinbar aufgewachsen, auch mit diesem Gesetz, weil Er kommt ja zu Jesus und er hat ja gesagt, ja, das habe ich gemacht von meiner Jugend an. All das, was das Gesetz sagt. Er kommt zu Jesus und das ist ja immer wieder passiert, dass auch solche, die von den Obersten waren, heimlich zu Jesus gekommen sind, so wie Nikodemus zu Jesus gekommen ist. Und Josef von Arimathäa war auch ein heimlicher Jünger Jesus. Der war auch vom Hohen Rat und der war auch reich. Und das ist ja interessant, vielleicht, und das gibt nämlich dann Spekulationen, vielleicht war das sogar dasselbe wie Josef von Arimathäa. Aber das ist ein anderes Thema. Da kommt dieser eine, und ich möchte, dass du das heute nicht nur mit diesem Begriff Gesetz siehst, das, was sein Problem war, sondern Erwartung, weißt du? Erwartung. Er kannte Erwartungen, die an ihn gerichtet waren. Von Kind auf, er kannte das. Er lebte mit den Erwartungen des Gesetzes und natürlich mit den Erwartungen von Menschen. Und er lebte damit mit dem Anspruch, dass diese Erwartungen erfüllt werden müssen. Er musste Erwartungen erfüllen und er hat versucht, von seiner Jugend auf alles richtig zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen. Und trotzdem, nachdem er das alles gemacht hat, war etwas in ihm, das ihn dazu gebracht hat, zu Jesus zu kommen, weil er gewusst hat, irgendwas passt noch nicht. Irgendwie fehlt noch was. Ich habe alles gemacht, ich versuche immer alles zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, und doch fehlt mir etwas. Ich denke, dass, vielleicht war ihm das nicht einmal bewusst, aber ich denke, er kam ja mit dieser Frage, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Was soll ich tun? Woanders heißt es, was muss ich getan haben? Was musst du tun, damit du ewiges Leben erbst? Was kann ich tun? Das heißt, er war sich nicht sicher bei all dem, was er getan hat. Und er war ein guter Jude. Er war sich nicht sicher, ob er tatsächlich ewiges Leben erben würde. Ich möchte dich fragen, bist du dir sicher, dass du ewiges Leben erbst? Das ist jetzt eine Prüfung. Du darfst ehrlich sein. Ich werde dich nicht be- oder verurteilen, ob du jetzt die Hand gehoben hast oder nicht. Aber ich weiß, dass das für Jesus ganz wichtig ist. Dass du dir sicher sein darfst und kannst. Und dass Jesus traurig ist über jeden Menschen, der sich nicht sicher ist, ob er ewiges Leben erbt. Weil Jesus ist dafür gekommen, damit wir ewiges Leben haben. Jesus ist dafür gekommen, damit wir es haben. Das zeigt mir, dass er das will. Und er sagt, er will, dass du das auch weißt und dass du das glauben kannst. Und das gibt nur einen Weg, wie wir das wissen können und glauben können, und das ist Jesus. Weil Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und du sagst, ja, aber ich fühle mich nicht so. Jesus sagt, glaubst du an mich? Dann hast du ewiges Leben. Warum glaubst du mir nicht das, was ich sage? Und deswegen ist er traurig, wenn wir sagen, ja, ich bin nicht sicher, ob ich ewiges Leben habe. Weil dann sagen wir eigentlich, Jesus, ich glaube dir nicht. Und er macht dir nicht einmal einen Vorwurf, aber es zeigt eigentlich, du vertraust ihm nicht. Du vertraust ihm nicht, dass das, was er sagt, auch für dich gilt. Weil du denkst, ja, ich kenne ihn nicht so genau. Und ich habe ja schon andere Dinge von ihm gehört. Dieser Mann, der war sich nicht sicher, aber der lebte in einer anderen Zeit, weißt du. Der lebte noch in der Zeit, bevor Jesus gestorben war. Der konnte sich noch gar nicht sicher sein, weil nur das Blut Jesu und der Tod und seine Auferstehung gibt uns Gewissheit. Und Gott möchte tatsächlich, dass wir Gewissheit des ewigen Lebens haben. Gibt es einen Vers dazu im 1. Johannesbrief, Kapitel 5 und Vers 14. 1. Johannes 5, Vers 14. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht. Und dann sagt er noch weiter in Vers 13. Das ist 1. Johannes 5 und Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gott schreibt uns ein ganzes Buch, einen ganzen Brief, damit wir etwas wissen. Nicht nur vermuten, meist wissen, dass wir ewiges Leben haben. Halleluja. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Die wird uns helfen, durch alle Stürme, weißt du, dieser Welt durchzugehen, weil ich weiß, ich habe ewiges Leben. Aber das ist heute nicht die Hauptbotschaft. Ich möchte nur, dass du, wenn du heute noch nicht sicher bist, dass du am Ende, dass wir noch beten, dass du sicher sein kannst und sicher bist. Weil Gott möchte, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Und dieses Leben ist in dem Sohn Jesus Christus. Okay, aber dieser Pharisäer kommt zu Jesus und der weiß noch nicht zurecht, wer Jesus ist. Er hat noch nicht einmal gehört, weil das konnte er noch nicht, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber er kommt und er weiß, obwohl er alles richtig gemacht hat, dass etwas fehlt. Das heißt, das sind so viele Erwartungen, aber doch habe ich das Gefühl, ich habe nicht alle Erwartungen erfüllt. Und er sagt zu Jesus, guter Lehrer. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Das ist eine interessante Antwort, oder? Warum sollte man Jesus nicht gut nennen? Mein Jesus ist ja gut, oder? Er ist vollkommen gut. Er war zu allen Menschen gut. Aber warum sagt er dann, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wieso sagt Jesus das? Er hätte sagen können, hast recht, ich bin gut. Ich bin der einzig Gute. Alle anderen sind schlecht. Ich bin ein guter Mensch, weil Jesus hat nie gesündigt. Aber der Punkt ist, weißt du, dieser Mensch begegnet Jesus nicht in dem Wissen, dass Jesus Gott ist, sondern denkt sich, ich bin ein guter Mensch. Und er hat das Konzept, das wir heute Humanismus nennen, das Konzept, dass der Mensch in sich selbst gut sein kann. Dass der Mensch, wenn er alle Erwartungen erfüllt, wenn er alle Gesetze erfüllt, die Gott gibt, kann er gut sein. Dann ist er gut, weil er moralisch richtig ist. Er ist ein guter Mensch. Das ist die größte Lüge unserer Zeit. In unserem Land. Das ist ein Grund, warum so viele Menschen nicht zu Jesus kommen, weil sie glauben, dass sie gut sind. Und die Wurzel ist der Humanismus, der den Herrn, der Gott entthront hat und den Mensch auf den Thron gesetzt hat, gesagt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und der Mensch, wenn er sich an die moralische, an eine gute Ethik hält, gute Moral, dann ist er gut in sich selbst. Und verstehe mich nicht falsch, wir sind alle von Gott geschaffen. Und so gesehen, Gott hat keinen Fehler gemacht. So gesehen sind wir gut geschaffen. Gott hat uns gut gemacht, aber die Sünde hat uns schlecht gemacht. Das Gift hat uns verdorben, so wie ein Apfel, weißt du, kann gut sein, wenn er vom Baum fällt. Aber vielleicht ist da schon ein Wurm drin oder ein Schimmel, ein Pilz drauf. Dann ist der Apfel trotzdem nicht gut, obwohl Gott ihn geschaffen hat. Aber er verdirbt. Und so hat die Sünde uns verdorben. Und das ist das, was Jesus ihm gleich mal als Antwort gibt. Weil das ein Teil des Problems war, dass dieser Mensch in sich selbst glaubte, gut zu sein. Und dachte, okay, ich möchte auch so gut sein wie Jesus. Ich kann gut sein, wenn ich mich bemühe, bin ich auch gut. Und ich sage, nein, es gibt nur einen, der gut ist. Das ist Gott. Und entweder bin ich für dich Gott, dann hast du recht, dass du mich gut nennst. Aber wenn du glaubst, dass ich als Mensch, sprich, dass ein Mensch, ein normaler Mensch, ein von Adam stammender Mensch gut ist, dann irrst du dich. Weil kein Mensch erfüllt die Erwartungen des Gesetzes. Kein Mensch erfüllt all die Bedingungen, all die Gebote. Er sagt zu ihm, die Gebote, weißt du, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht lügen und so weiter. Er sagt auch eine interessante Sache, weil das sind alles 10 Gebote, die er da aufzählt. Er sagt dann auch, du sollst nichts vorenthalten. Interessant, in anderen Übersetzungen wird übersetzt, du sollst nicht betrügen. Das eigentlich steht es gar nicht in den 10 Geboten. Du sollst nicht betrügen. Steht zwar in den Geboten Gottes, es gibt 613 Gebote im Judentum, aber es steht nicht in den 10 Geboten, aber es geht hier auch gar nicht um die 10 Gebote. Jesus erwähnt zwar, aber er macht einen spezifischen Hinweis auf vielleicht etwas, das auch ein Teil des Problems war. Er hat betrogen. So übersetzt die King James Version das. Du sollst nicht betrügen. Weißt du? Und sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater, deine Mutter. Und vielleicht sagt er ihm genau die Dinge, wo er zwar denkt, dass er sie gehalten hat, aber eigentlich nicht so gehalten hat, wie Gott gesagt hat. Weil er gibt zur Antwort, Lehrer, das habe ich schon alles von Jugend an getan. Alles habe ich schon getan. Ich habe versucht, alle Erwartungen zu erfüllen. Und doch ist etwas in mir, das mir sagt, ich habe nicht alle Erwartungen erfüllt. Ich kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Und dann sagt Jesus, wenn du vollkommen sein willst, das steht in einer anderen Übersetzung, aber vorher heißt es noch, Jesus blickt ihn an und gewann ihn lieb. Ich mag diesen Satz. Weil wenn wir das lesen, dann ist es eigentlich so, es kommt schon recht hart rüber, was Jesus sagt. Verkauf alles. Wir hören ja oft nur das Erste. Gib dein Geld den Armen. Aber Jesus hat überhaupt kein Interesse, obwohl er weiß, dass wir denken, wir sind gut, obwohl wir es nicht sind, denkt er nicht, was das für nervige Kinder sind. Nein, er gewann ihn lieb. Amen. Er ist so gnädig und er gewinnt dich auch lieb in deiner Schwachheit, in deiner Fehlerhaftigkeit oder in deiner Selbstgerechtigkeit. Selbst wenn du noch so überzeugt bist von deiner eigenen Güte, hat Jesus dich schon lieb. Er liebt dich. Und er redet mit ihm und sagt, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Und weißt du, jetzt hat er schon so viel, sein Leben lang gelernt, Erwartungen zu erfüllen. Und jetzt kommt noch eine Erwartung dazu. Jetzt kommt noch eins drauf. Ich erwarte etwas von dir, sagt Jesus. Ich erwarte, dass du jetzt deinen ganzen Besitz hinter dir lässt. Dass du dein ganzes Geld aufgibst, dass du das alles den Armen gibst. Und komm, folge mir nach. Und sobald er das gehört hat, weißt du, hat er zugemacht. Hat er zugemacht, weil er hört nur den ersten Teil. Er hört nur diesen ersten Teil und genau das ist, wo Jesus seine Finger hingelegt hat. Weil Jesus weiß genau, weißt du, wo unsere Wunde ist. Er legt den Finger in die Wunde. Das wollen wir nicht. Au, da tut es weh. Oder? Wir wollen, dass er uns einfach nur streichelt und dass Jesus weiß, wo die Wunde ist. Aber der Punkt ist, weißt du, wenn du eine Wunde hast, wo Eiter drin ist und die entzündet ist, das tut natürlich weh, aber da muss der Eiter raus, weil du kannst eine Blutvergiftung kriegen und dran sterben. Und Jesus legt seinen Finger auf die Wunde, nicht um weh zu tun, sondern um freizusetzen. Und interessanterweise, weißt du, er kennt die Gebote, aber das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben. Und interessanterweise sagt die Bibel an einer anderen Stelle im Neuen Bund, dass Habsucht Götzendienst ist. Wenn du immer mehr haben willst, immer besitzen willst, wenn du daran hängst, an deinen Dingen dieser Welt und deinem Geld, dann ist es wie wenn du einen Götzen hast in deinem Haus. Eine Götze ist eine grässliche Figur. Wenn du mal in Indien warst, so gibt es hässliche, grässliche Götzentempel und Figuren. Und Leute beugen sich vor diesen Bildern. Und die bekommen Macht, weil hinter dieser Statue plötzlich ein Geist ist, weißt du, der sich damit verbindet und der einen Einfluss bekommt auf das Leben. Und das ist das Schlimme am Götzendienst, weißt du, es ist ja nicht das Geld per se, aber das, wovor du dich beugst, wenn das etwas anderes ist als Jesus, weißt du, das zieht die Dämonen an. Und du betest etwas an, wo du denkst, das ist nur harmlos, aber weißt du, da kommt eine dämonische Macht, die einen Einfluss nimmt in dein Leben. Und Jesus möchte nicht, dass du gefangen bist von so etwas. Weißt du, von einer Macht, die du nicht sehen kannst, aber die dein Herz erfasst, die dich blind macht, die dich in die falsche Richtung führt. Und er sagt ihm das eben. Und trifft genau den wunden Punkt. Und die Sache ist, dass es alles passiert unter dem Gesetz. Oder? Wir haben vorher gelesen, Sünde wird nicht über uns herrschen, weil wir nicht unter Gesetz sind. Scheinbar bestätigt diese Geschichte diesen Vers. Weil dieser Mann hörte, was er tun soll, aber er konnte es nicht erfüllen. Er konnte nicht die Erwartungen erfüllen. Er hörte gar nicht mehr den zweiten Teil, was Jesus gesagt hat. Ich möchte dich ganz ehrlich fragen, wie du reagiert hättest. Stell dir mal vor, weißt du, es war ja ein Privileg, wenn Jesus zu jemandem sagte, folge mir nach. Es war ja nicht so, dass er das wirklich zu jedem Einzelnen gesagt hat. Er hat vielen Menschen gedient, aber nicht zu jedem hat er gesagt, folge mir nach. Und ich möchte dich fragen, ich meine, Jesus kommt heute bei der Tür rein und sagt, komm mit mir. Ich meine, wir sehnen uns nach Jesus, wir wollen dem lebendigen Gott begegnen, oder? Aber auf einmal steht er da und sagt so, ich habe was für dich, aber ich sag dir noch nicht was, aber komm, nimm meine Hand und geh mit mir mit. Und du weißt noch gar nicht, wohin. Vielleicht weißt du nicht, ob du erst ein Jahr später wieder nach Hause kommst, nach Klagenfurt und in deinem Bett schlafst. Oder vielleicht ist er nur draußen mit dir auf einen Spaziergang für eine Stunde. Du weißt es nicht, aber wie würdest du reagieren? Ich meine, wir wissen ja, wer Jesus ist. Er kannte ihn noch nicht, weißt du. Würden wir einfach sagen, ich lasse alles hinter mir, weil ich weiß, das ist Jesus. Ich meine, wir sehnen uns nach dem lebendigen Gott, aber dann, weißt du, auf einmal merken wir, weißt du, wo unser Herz ist. Und ich glaube, Gott ist nicht da, um uns heute irgendwie unter Druck zu setzen, zu verdammen. Aber ein Gedanke ist für mich da gekommen, als ich das gelesen habe. Weißt du, dieser Mann, wenn wir unter Gesetz sind, wenn wir diese Perspektive in unserem Leben haben, und du kannst dir auch, obwohl du ewiges Leben hast, noch immer diese Perspektive haben, ich bin unter Gesetz. Und das bedeutet, das sind Erwartungen an mich. Und ich muss Erwartungen erfüllen. Und dann wirst du permanent frustriert sein. Weil du erlebst, so wie dieser Mann, der war auch frustriert, obwohl er eigentlich äußerlich gesehen hat, er gedacht, ich habe alle Erwartungen erfüllt, aber innerlich hat er gewusst, ich kann die Erwartungen nicht erfüllen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund war, warum er so gehangen ist an seinem Besitz. Weil dieser Besitz gibt ihm Trost, gibt ihm Sicherheit, gibt ihm Halt. Weil er weiß ja, weißt du, ich meine, es gibt einen Gott und ich versuche, alles richtig zu machen. Aber weißt du, wenn es hart auf hart geht, dann kommt es nicht auf ihn an, sondern auf mich. Weil wenn alle mich im Stich lassen, dann habe ich wenigstens noch meinen Besitz. Dann habe ich noch meine Versorgung, mein Reichtum. Und ich kann mir gar nicht sicher sein, dass Gott meine Bedürfnisse erfüllt, wenn ich seine Erwartungen nicht erfülle, oder? Wenn du weißt, dass du Gottes Erwartungen nicht erfüllst, wie kannst du dir sicher sein, dass er deine Bedürfnisse erfüllt? Und ich glaube, ein Grund von dem, dass wir manchmal hängen, auch an dem Besitz oder an den materiellen Dingen, ist, weil wir denken, wir müssen selbst unsere Bedürfnisse erfüllen. Weil wir können nicht sicher sein, dass Gott meine Bedürfnisse erfüllt, wenn ich seine Erwartungen nicht erfülle. Und du wirst nie seine Erwartungen erfüllen, gemäß dem Gesetz. Und das ist ein Zeichen, ein Symptom. Und Gott geht es gar nicht darum, dass jeder von uns jetzt alles verkauft und alles hergeben muss, weißt du. Aber er redet hier da ganz spezifisch zu diesem Mann, der weiß, ich kann die Erwartungen nicht erfüllen. Und das ist das Hässliche auch an dem Gesetz, weißt du. Wenn du weißt, du erfüllst die Erwartungen nicht, manchmal, du gibst es weiter und erwartest von anderen Menschen Dinge, die sie nicht erfüllen können. Und dann wirst du ärgerlich. Aber eigentlich bist du ärgerlich mit dir selbst, aber du gibst es nicht zu. Dieser Mann, der wendet sich um und geht weg. Die Chance seines Lebens, er hätte mit Jesus mitgehen können. Er ging weg, entsetzt über das Wort und traurig, denn er hatte viele Güter. Jesus sagt, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Und weiter unten, die Jünger waren auch so entsetzt, erschraken. Und er sagt nochmal, wie schwer ist es? Und das ist leider in der Elberfelder nicht so übersetzt, aber im ursprünglichen Textus Receptus, in der Schlachterübersetzung heißt es, wie schwer ist es für die, welche Vertrauen auf Reichtum setzen. Es geht gar nicht um die Sache, es geht um dein Herz. Die, die auf das Geld vertrauen, die gar nicht auf Gott vertrauen, weil sie stehen nicht in dieser Beziehung. Wie schwer ist es für sie, ins Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Hast du schon mal gesehen, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr geht? Manche sagen, ja, aber mit Nadelöhr hat Jesus gemeint, da gab es eine Türe in der Stadtmauer, die wird ein Nadelöhr bezeichnet, da kam man nur als Mann einzeln durch, ohne Gepäck, aber sonst nichts. Das war das Nadelöhr in der Stadtmauer Jerusalems. Du sagst, ja, irgendwie kommt da das Kamel durch. Nein, das Kamel kommt so auch nicht durch. Ein Kamel kommt nicht durchs Nadelöhr. Es muss ein Embryo-Kamel sein, ein Baby-Kamel. Weil Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel, und er sagt, bei Menschen ist es unmöglich. Und er macht eigentlich klar, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass wenn wir mit der Erwartung des Gesetzes konfrontiert sind, es ist unmöglich, dass wir alle diese Erwartungen erfüllen. Und Jesus weiß, es ist unmöglich, dass ein Mensch, der nicht neu geboren ist, diese Erwartungen erfüllt. Und das ist dieser Druck und dieser Anspruch des Gesetzes. Der Druck des Gesetzes. Und wir haben schon gelesen, Sünde wird nicht über uns herrschen, denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Sag einmal, ich bin nicht unter Gesetz, sondern ich bin unter Gnade. Jetzt möchte ich dich fragen, wie geht es dir in deinem Herzen innerlich? Fühlst du dich so, als ob du unter Gnade bist? Oder fühlst du dich so, als ob du unter Gesetz bist? Und das meine ich, nicht nur jetzt gerade, wo du gerade einen wunderbaren Gottesdienst erlebst vielleicht, sondern morgen in der Früh, wenn dein Chef kommt und dir sagt, das und das und das will ich von dir und das erwarte ich von dir. Also und auf einmal geht so der Trigger und auf einmal lebst du mit diesem Stress. Das sind Erwartungen an mich zu erfüllen, die ich erfüllen muss. Das sind Erwartungen, die deine Kinder haben, die dein Mann, deine Frau, die deine Rechnungen, alles hat Erwartungen in dein Leben. Und manchmal sind wir so überfordert mit den vielen Erwartungen an uns, dass wir permanent frustriert sind. Und das äußert sich dann auch in unserem Leben. Ich kenne das. Ich bin ehrlich, ich kenne das. Manchmal lasse ich mich überwältigen von Erwartungen und glaube, ich muss jede Erwartung erfüllen. Und das kommt daher, dass wir letztendlich glauben, dass Gott auch ständig nur Erwartungen an mich, an uns hat. Und die wir alle erfüllen müssen. Und wehe, ich erfülle sie nicht. Und er ist immer unzufrieden. Und wenn wir so sind, weißt du, wenn wir dieses innere Bild haben, du kannst sagen, ich glaube das nicht, ich weiß, dass Gott gut ist. Ich sagte, wie gehst du mit anderen Menschen um? Daran erkennst du es. Was ist, wenn andere Menschen deine Erwartungen nicht erfüllen? Wie reagierst du dann? Wenn andere Menschen deine Erwartungen nicht erfüllen, wenn sie nicht genau das tun, was du willst. Und wenn sie die Sachen, die du vielleicht möchtest, dass sie machen, nicht so machen, wie du es dir wünschst, bist du dann permanent frustriert? Ist es dann ständig so, dass dich das immer nur ärgert? Alles, was nicht passt, weißt du? Perfektionismus ist ein Symptom dafür, dass wir eigentlich ganz hohe Erwartungen an uns selbst haben. Und darum haben wir sie auch an andere. Und eigentlich, weißt du, sind wir mit uns selbst frustriert, weil wir unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen können. Aber unbewusst ist da noch mehr dahinter. Unbewusst denken wir, dass Gott solche Erwartungen auf uns legt und permanent unzufrieden ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du einen Vater hattest auf dieser Erde, der permanent unzufrieden war mit dir. Oder eine Mutter oder jemanden in deiner Arbeit oder sonst wo. Weißt du, dass du immer nur das Gefühl gehabt hast, ich erfülle die Erwartungen nicht. Das erzeugt so einen Frust, dass du das weitergibst. Denn in einer Ehe kann das ganz schön zerstörerisch sein. Gibt es ein Bild in der Bibel, das redet auch von der Ehe und von diesem Gesetz und diesen Erwartungen. Das ist in Römer 7 zu lesen. Römer 7 lesen wir ab Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin mehr ist. Wenn sie eines anderen Mannes wird. Sag mal, bis daher, stell dir vor, eine Ehe, weißt du, Mann und eine Frau. Und biblisch gesehen kommst du aus einer Ehe nur auf eine Art und Weise raus. Durch den Tod. Weil du bist verbunden. Und der Tod scheidet dich. Und du sagst, ja, ist egal, ich kann mich vorher auch scheiden. Du kannst dich scheiden lassen, aber deine Emotionen werden noch immer verbunden bleiben. Erst wenn du gestorben bist, wirst du emotional gelöst oder Gott tut ein Wunder in deinem Herzen. Wenn du eine gebrochene Ehe hinter dir hast, weißt du, dann bist du emotional verbunden mit den anderen Menschen noch immer. Auch wenn du sagst, ich bin legal geschieden. Aber mein Herz, da ist noch etwas, was verbunden ist. Dann brauchst du Heilung, dann brauchst du Vergebung für das, was er dir angetan hat. Also was du ihm angetan hast, dann musst du vergeben für das, was er oder sie dir angetan hat. Dann musst du beten, dass Gott dich frei macht, weil sonst wirst du nicht frei sein. Da brauchst du tatsächlich, ich glaube das, Gottes Wirken. Und Gott ist nicht der, der uns verdammt, weißt du, der Menschen verdammt, aber manche Menschen verstehen das nicht, dass wenn Menschen, zwei Menschen so nahe waren, dann sind sie verbunden, bis der Tod sie scheidet. Okay, von legaler Seite auch, sagt er, erst wenn gestorben ist, der andere dann ist sie frei wieder, die Frau, sich zu verheiraten. Aber jetzt stell dir vor, ein Mann und eine Frau, und die Frau ist todunglücklich verheiratet. Weil als sie sich kennengelernt haben, da war der Mann immer so nett. Aber sobald sie verheiratet waren, hat er gedacht, jetzt habe ich dich, jetzt gehörst du mir. Jetzt kann dich niemand mehr von mir trennen. Und jetzt bin ich sicher, du laufst mir nicht davon, selbst wenn ich dich schlecht behandle. Und jetzt will ich, dass du weißt, was ich alles von dir erwarte. Ich erwarte, dass du das machst. Pünktlich den Kaffee um 7. Wehe, ist zu heiß, auch nicht zu kalt. Wehe, zu viel Milch oder zu wenig. Es muss ganz genau passen. Und egal, weißt du, und die Frau bemüht sich. Aber egal, was sie macht, der Mann findet immer irgendwo das Haar in der Suppe. Glaubst du, dass diese Frau dann gerne mit diesem Mann verheiratet ist? Aber sie kann nicht, weil sie ist unter Gesetz. Und das Gesetz sagt, wenn ich da jetzt rausgehe, dann bin ich eine Ehebrecherin, dann müsste ich sogar gesteinigt werden. Also ist sie gezwungen und lebt permanent mit dieser Erwartung, die an sie ist. Und interessant, Mann und Frau, weil hier redet es von der Frau, die dann frei ist. Aber ich glaube, dass das sehr oft so sein kann in einer Ehe, in einer engen Beziehung. Es kann aber auch umgekehrt sein, weil es gibt auch umgekehrt, dass die Frau permanent den Mann benörgelt. Die Bibel sagt, besser, du wohnst in der Ecke auf dem Dach als irgendwo unter einem gemeinsamen Dach, sozusagen, aber hast eine Frau, die dich ständig nur sagt, was nicht alles passt mit dir. Nicht passt mit dir, verstehst du? Aber was bedeutet, warum tun wir Menschen das? Weißt du, warum tun wir das? Ich glaube, es hat ganz viel mit diesen Erwartungen zu tun, die wir an uns selbst haben, die wir dann anderen weitergeben. Weil wir wollen ja nicht so tun, als ob ich selbst... Ja, ich erfülle alle Erwartungen, aber du nicht. Ne? Aber eigentlich wissen wir lügen uns selbst an. Und dieser reiche Jüngling hat auch gedacht, er erfüllt alle Erwartungen, aber Jesus hat gesagt, nein, du erfüllst nicht alle Erwartungen. Und wenn wir so sind, dann werden wir selbstgerecht und dann sind wir solche Menschen, in deren Nähe es schwer ist, auszuhalten. Weil sie finden immer nur das Problem bei dir. Und sie legen die Erwartungen auf und egal, was du tust, sie sind nie zufrieden. Und da fühlt man sich nicht wohl, ist man nicht frei. Und manche von uns denken, dass Jesus so ist und Gott so ist. Und ich meine nicht, dass du hier denkst, sondern in deinem Herzen ist dieses Gefühl, du erfüllst nie die Erwartungen Gottes. Du kannst schon lange gläubig sein, du kannst schon 100 Mal gehört haben, dass Gott gut ist und dich liebt, aber doch ist tief in dir immer das Gefühl, ich entspreche nicht der Erwartungen, ich bin permanent frustriert, weil darum ist man frustriert. Frustrare heißt etwas vergeblich tun. Wenn du frustriert bist, dann ist alles, was du tust, vergeblich. Egal wie viel du machst, es ist vergeblich, weil du die Erwartungen nicht erfüllst. Und diesen Frust, weißt du, den lassen wir dann an anderen Menschen aus. Wenn wir nicht tief in uns hineinfressen und dann vielleicht total depressiv werden oder so und uns zurückziehen, aber viele lassen ihn dann einfach an anderen Welt aus und dann funktionieren Beziehungen nicht. Weil Beziehungen, ich habe das in meiner eigenen Beziehung erlebt, weißt du, wir hatten so viele Erwartungen aneinander, als wir zusammengekommen sind. Und solange wir noch die rosa-rote Brille hatten, war es ja kein Problem. Aber als wir auf einmal 2 kleine Kinder hatten, die für Stress gesorgt haben, hatten wir Erwartungen aneinander. Du musst das machen, du musst das machen, kümmere dich besser oder das und das. Warum hast du nicht schon das Essen gekocht? Lauter Erwartungen, weißt du, die aneinander geraten. Und man frustriert sich gegenseitig. Und man fühlt sich nicht mehr wohl in der Nähe des anderen. Und wir haben verstanden, weißt du, der andere ist ein Mensch, der kann meine Erwartungen gar nicht erfüllen. Weil wir Menschen sind fehlerhaft. Niemand ist gut, nur einer ist gut. Niemand ist vollkommen, niemand kann alles richtig machen, niemand kann alle Erwartungen erfüllen. Wenn du diese Idee hast, diese Vorstellung, dass dein Ehepartner, dein Arbeitgeber, dein Kollege, dein Angestellter, wer auch immer, alle deine Erwartungen erfüllen kann, dann muss ich dich enttäuschen. Kann er nicht. Aber Gott kann. Die Sache ist die, Gott erwartet auch nicht, dass du alle seine Erwartungen erfüllst. Er weiß, dass du es nicht kannst. In dir selbst. Er ist gnädig. Und das heißt hier in Römer 7, wenn du weitergehst, die Frau ist, in Vers 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Es ist so, als ob die Frau plötzlich gestorben wäre und auferstanden ist, aber weil sie gestorben ist, ist sie frei von dieser Ehe, aber jetzt ist sie auferstanden. Aber das alte Leben ist vorbei, weißt du, und sie ist gelöst aus der ersten Ehe. Genauso sind wir befreit von dem Gesetz, weil wir tatsächlich, sagt die Bibel, mit Christus gestorben sind, weil wir an ihn glauben. Ich bin gestorben. Das Gesetz, egal wie viele Erwartungen es hat, hat mir nichts mehr zu sagen, weil ich bin gestorben. An einen Toten kannst du keine Forderung mehr stellen. Und jetzt bist du auferstanden und die Bibel sagt, du bist eines anderen geworden. Du bist jetzt verheiratet, du hast einen neuen Bund, einen Bund nicht mit einem Ehemann, Ehefrau, die ständig kritisiert und erwartet, sondern einen Bund mit dem aus dem Toten Auferstandenen, mit Jesus Christus, dem aus dem Toten Auferweckten. Mit dem bist du verbunden. Und der ist ganz anders als dieser erste Ehemann oder Ehefrau. Das ist ganz anders. Da gibt es einen großen Unterschied. Es geht dann noch weiter. Als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Das bedeutet, je mehr Erwartungen auf dich kommen, ist nicht nur so, dass du frustriert bist und das anderen weitergibst, sondern es erregt in dir sogar die Begierden. Weißt du, es macht dich rebellisch. Jetzt erst recht werde ich das nicht tun. Weißt du, wenn der immer nur unzufrieden ist mit dir. Jetzt erst recht mache ich, was ich will. Jetzt breche ich aus allen Regeln. Und das sehen wir, weißt du, wenn du viel Druck auf Menschen legst, irgendwann brechen sie aus. Entweder sie gehen ein oder sie brechen aus und rebellieren. Oft passiert das auch mit Jugendlichen, weißt du, die ganz streng religiös irgendwie erzogen werden. Irgendwann werden die ausbrechen. Und dann werden sie doppelt so viel saufen wie alle anderen, obwohl sie das vielleicht lange nicht gemacht haben. Verstehst du, weil das Gesetz erregt die Glieder und die Leidenschaften. Und dann bringst du dem Tod Frucht. Du schadest dir trotzdem nur selber. Aber vorher hat es geheißen, jetzt bringen wir einem anderen Frucht, dem, der aus dem Toten auferweckt ist. Sag mal, Frucht bringen. Ich möchte dich fragen, wie geschieht Frucht? Hast du schon mal einen Apfelbaum gesehen? Irgendwo. Hast du dich schon mal hinstellen können und gesagt, ich erwarte von dir, dass du mir jetzt was zu essen gibst? Ich will jetzt einen Apfel haben, egal ob Sommer, Winter, weißt du. Der Apfelbaum wird nicht reagieren auf deinen Druck, auf deine Erwartungen, weil er kann diesen Apfel nicht geben aufgrund deiner Forderung, sondern er bringt ihn aufgrund einer Sache, dass er verbunden ist mit dem Wasser, verbunden ist mit dem Licht, dass er saugt, dass er genährt wird und die Frucht wächst. Die Frucht, die Gott in unser Leben sucht, ist nicht etwas, das er erwartet, indem er sagt, ich fordere von dir Frucht. Es ist etwas, das er produziert. Und das ist der große Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz hat Erwartungen an dich und fordert von dir. Das ist ein Mindset, wo du immer damit lebst, dass du denkst, es wird etwas von mir gefordert, was ich bringen muss. Und du bist unfähig, es zu tun. Weil egal, was du tust, ist nicht genug. Gnade versorgt dich mit dem, was du brauchst, damit Frucht wächst. Gnade sagt nicht, wenn du mir das nicht gibst, bin ich nicht zufrieden. Sondern Gnade sagt, schau, das ist meine Kraft, die ich dir gebe. Und weil du dich verbindest, saugst du von mir. Und du wirst sehen, in deinem Leben wird Frucht wachsen. Frucht braucht Zeit, weißt du, wir haben Geduld. Und das ist eigentlich, wie Gott auch eine, wenn wir schon bei der Ehe oder bei einer guten Beziehung sind, wie er das sieht, weißt du. Wir versorgen einander mit Liebe und Gnade. Und auf einmal werden gute Sachen von unserem Ehepartner hervorkommen. Und du kannst dieses Prinzip überall anwenden. In deinem Berufsleben. Als Chef, als Angestellter. Wenn du Gnade gibst, weißt du, dann kommt Versorgung, die dich befähigt. Und die den anderen befähigt. Du gibst Gnade, die den anderen befähigt. Wir geben einander Leben. Aber das können wir nicht, weißt du, wenn wir es selbst nicht empfangen haben. Wenn wir selbst permanent frustriert sind, dann können wir dieses Leben nicht anderen geben. Dann verlangen wir von anderen, dass sie uns, du musst mir geben, du musst meine, weißt du, dann können wir nicht versorgen. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Es heißt in Römer 7, Vers 6, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Sag einmal, ich bin vom Gesetz losgemacht. Für manche Leute wäre das Blasphemie, dass ich das sage. Wie kannst du das sagen, Pastor? Wenn du sagst, die Leute brauchen kein Gesetz, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Die werden alle hingehen und sündigen. Ja, nur wenn sie noch unter Gesetz leben. In ihrem Herzen, in ihrem Kopf. Aber wenn sie verstanden haben, dass sie unter Gnade leben. Wir sind gestorben für das, worin wir festgehalten wurden. Wir leben in dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstaben. Wir werden versorgt mit etwas. Wir werden versorgt mit etwas und sind befreit worden. Und das ist, warum Jesus gesagt hat, weißt du, Jesus wollte den ja nicht nur eigentlich frustrieren, sondern er wollte seine Perspektive völlig verändern. Er hat gesagt zu diesem Jüngling, na, folge mir nach, verkauf alles. Und er hat gemerkt, ich kann das nicht, ich bin frustriert, ich gehe. Aber das war nicht der Punkt. Jesus hat gesagt, es ist unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er hat nicht nur gesagt, es ist unmöglich. Er hat gesagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Weil Gott ist der, der etwas macht in dem, der an ihn glaubt, an den, der an Jesus glaubt. Weißt du, was er macht? Er hat das festgelegt schon im Alten Bund. Hunderte Jahre bevor Jesus gekommen ist, und das zu erfüllen, hat er gesagt in Hesekiel Kapitel 36, Vers 25 bis 27. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und all euren Götzen werde ich euch reinigen. Wer reinigt dich? Er reinigt mich von allen Götzen, auch wenn es Habsucht ist, dieser Götze. Er reinigt mich und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Halleluja. Er macht es, das kann nicht ich machen. Er macht es, er gibt mir ein Herz aus Fleisch, er hat es mir schon gegeben. Und dann Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Das heißt, ich gebe meinen Heiligen Geist in dein Herz hinein. Und dann sagt er noch etwas, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und du, sag mal, ich werde machen. Und gemeint bist nicht du, sondern Gott selbst. Er macht es, er bewirkt es. Er bewirkt es in denen, die unter Gnade sind, die ihm glauben. Er sagt, ich werde etwas in deinem Herzen tun. Ich mache, dass du tatsächlich das willst, was ich auch will für dich. Dass du in meinen Rechtsbestimmungen und Ordnungen lebst. Das werde ich machen durch meinen Heiligen Geist in dir. Und deswegen ist Gnade nicht etwas, das ich predige, damit Menschen dann sagen, ist wurscht, wenn ich sündige, weil es gibt Gnade. Gnade hat nicht das Ziel, dass du dann in Sünde lebst. Gnade ist die einzige Art und Weise, wie wir Sünde überwinden. Nicht die Erwartung, die ich an mich empfinde, sondern die Versorgung, die ich von Gott bekomme, durch seine Annahme, trotz meiner Fehler, trotz, dass ich seine Erwartungen nicht erfüllen kann. Er versorgt mich noch immer mit Liebe, mit seinem Heiligen Geist. Und dann auch noch ein anderer Vers im Jeremia Kapitel 31, auch in diese Richtung, wo Gott das ähnlich ausspricht, wo er redet über den neuen Bund, den er machen wird. Diesen neuen Bund, wir leben in diesem neuen Ehebund. Und er sagt in Vers 33, Jeremia 31, 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenem Tag schließen werde, sagt der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Er wird es legen in dein Herz und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott sagt, ich schreibe mein Wort in dein Herz. Und ich bewirke etwas in deinem Herzen. Das heißt, das ist, was Gott sucht und was alles verändert. Und das ist tatsächlich, was wir glauben, das geschehen ist. Was heißt mit wir? Ich rede von wir. Mit diesem jungen, reichen Mann. Weißt du, wir sehen ihn hier nicht mehr erwähnt. Er ging weg, der junge, reiche Oberste. Aber es gibt mündliche Überlieferungen und es gibt auch ganz viele Hinweise in der Bibel, wenn du sie zusammen kombinierst, die uns sagen, dass dieser Mann niemand anders war als Josef, genannt Barnabas, den wir in der Bibel finden. Und dieser Josef, genannt Barnabas, das heißt von ihm in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 36 folgendes. Apostelgeschichte 4, Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zypern von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Und ich kann das jetzt nicht beweisen. Und weißt du, am Ende wird es noch immer eine Spekulation sein, war es wirklich dasselbe? Weißt du, wir können es nicht beweisen. Es gibt diese Überlieferung und es gibt viele Schiffgelehrte, die sagen, es deutet vieles darauf hin, dass das dasselbe ist, der da tatsächlich der Jüngling ist. Und das ist auch in Überlieferungen von Kirchenvätern erwähnt. Aber der hat sozusagen etwas getan. In welchem Zusammenhang? Weiter vorher heißt es in Vers 34, denn es war keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Aposteln. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Das heißt, da haben sie, die Gemeinde hat sich um die Armen gesorgt. Und Menschen, die viel hatten, die haben verkauft, damit die auch was bekommen haben und leben konnten. Und dieser Josef Barnabas wurde er genannt. Barnabas heißt Sohn des Trostes. Er kam auch zu den Aposteln, verkaufte einen Acker. Und hier wird er genannt, ein Levit aus dem Stamm Levi, geboren in Zypern. Und das sind ein paar so Hinweise, die ich euch zeige. Weißt du, ein Levit hatte kein Anrecht auf Besitz im Land Israel. Weil Gott hat gesagt zu den Leviten, ihr habt kein Erbteil im Land, sondern ich bin euer Erbteil. Ein Levit hatte das Vorrecht, im Tempel zu dienen. Das Vorrecht, bei Gott zu sein. Ein Levit hat eine Bestimmung mit Gott. Und auf eine Art und Weise sind wir alle Leviten. Weil wir haben eine Bestimmung, im Haus des Herrn zu dienen und zu sein. Aber dieser Levit, weißt du, er war in Zypern gebürtig. Vielleicht, und das ist jetzt, ich weiß, ein bisschen Spekulation, aber das findest du aus diesen Versen. Weil Jesus hat gesagt, du sollst nicht betrügen zu ihm. Dieser Levit hatte einen Besitz. Vielleicht hat er, weil als Levit durfte er ihn ja nicht in Israel haben, vielleicht hat er einfach ein bisschen ein Ferienhaus, Domizil in Zypern. Und hat sich da was aufgebaut und hat gesagt, Gott, ich halte eh das Gesetz, weil in Israel habe ich eh keinen Besitz, aber hier auf Zypern, da habe ich meinen. Und weißt du, was dieser Levit hat seine Bestimmung aus den Augen verloren. Er wollte sich selber ein gutes Leben schaffen. Er war ein reicher junger Mann. Er hatte da vielleicht sein Feriendomizil, weißt du. Und Jesus, als er dann zu ihm gesagt hat, weißt du, du sollst nicht betrügen und verkaufe alles, dann hat er es ganz spezifisch vielleicht zu jemandem gesagt, wo er gewusst hat, du betrügst dich selbst und du betrügst Gott, wenn du glaubst, dass es deine Bestimmung ist, einfach nur Reichtum aufzuhäufen in dieser Zeit. Sondern du bist doch ein Levit, ich habe eine Aufgabe für dich. Darum sagt er gerade zu diesem, und manche denken, das sagt Jesus zu jedem, wir müssen jetzt alle unsere Sachen verkaufen. Das sagt er zu diesem Barnabas. Ich sage mal, das ist der Barnabas. Das ist Josef Barnabas. Und interessant ist, dass Jesaja ein prophetisches Wort gegeben hat, auch hunderte Jahre bevor das geschehen ist, in Kapitel Jesaja 57, sagt er folgendes. Jesaja 57, 17. Wegen der Sünde seiner Habsucht, hör mir zu, zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und entzürnt war. Doch er, es, oder das, hier ist das Volk Israel, aber vielleicht eher Barnabas, ging abtrünnigs auf dem Weg seines Herzens. Er wandte sich um und ging, weil sein Herz an dem Besitz hing. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Gott hat ein Wunder getan, das glaube ich in diesem jungen Mann. Manche gehen weiter zu spekulieren, dass es sogar dasselbe ist wie Josef von Arimathea, der sogar Jesus sein Grab gab. Aber da können wir wieder nur spekulieren. Aber er sagt, ich werde es heilen. Weißt du, nur Jesus kann unser Herz heilen von diesem Druck, von dieser Gesetzlichkeit, die uns dazu bringt, dass wir weggehen von Gott. Und ich werde es leiten und ihm Tröstungen gewähren. Und hier siehst du das Wort Tröstungen. Und seine Trauernden, die Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ich will es heilen. Und tatsächlich, dieser Barnabas wird genannt Sohn des Trostes. Und er wurde zu einer Ermutigung und zu einem Trost für viele Menschen. Und er sprach Worte, die Frieden gebracht haben, weil gemeinsam mit Paulus verkündete er das Evangelium. Wahrscheinlich kannten die sich noch. Weil wenn Josef Barnabas, der ist dieser Jüngling, der auch im Hohen Rat war, weißt du, der Lehrer von Paulus war auch im Hohen Rat, der Gamaliel, die kannten sich ja alle. Das war auch der Grund, warum später Barnabas den Tarsus gesucht hat, als er weit weg war. Den Paulus in Tarsus gesucht hat. Barnabas, genau der ist hingegangen, um den Paulus zu holen. Das war der Grund, warum Gott Paulus und Barnabas ausgesandt hat zu dem Werk, zu dem er beide berufen hatte. Weil beide waren berufen, aber haben die Berufung auf die Seite gelegt. So wie der reiche Jüngling, auch Paulus, weißt du, er ging dann frustriert nach Tarsus. Aber Gott hat gesagt, ich habe dich berufen, vor die Völker zu kommen. Und was es für mich heißt, ist, weißt du, wir flüchten oft vor den Erwartungen Gottes, weil wir denken, Gott erwartet von uns Dinge. Und er setzt uns unter Druck. Und weil wir nicht verstehen, dass er uns versorgt und befähigt. Und wenn wir dieses Denken haben, das ist nicht nur so, dass wir dann immer frustriert sind und andere frustrieren, sondern es ist auch so, dass wir unsere Bestimmung verpassen, wenn wir nicht unter Gnade leben, sondern unter Gesetz. Dieser reiche Jüngling hat seine Bestimmung verpasst, solange er sein Herz an diese Dinge gehangen hat und er konnte nicht Jesus nachfolgen. Und manchmal, wenn wir das hören, wenn Jesus zu uns sagt, folge mir nach, dann denken wir auch, oh, so ein Druck. Ich muss Jesus nachfolgen, was heißt das? Ich muss mich anstrengen, ich muss irgendwie gut sein. Und verstehe nicht, dass er der ist, der uns versorgt und nicht frustriert. Verstehst du? Und ich möchte zum Ende kommen mit einem Vers aus Epheserbrief Kapitel 2, wo es auch um diese wunderbare Gnade geht, unter der wir sind. Im Epheserbrief Kapitel 2 und Vers 4 folgende. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Sage mal, er hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Und er ist barmherzig. Vorher redet es von den Sünden, die wir alle getan haben. Aber Gott ist trotzdem barmherzig. Er hat auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Sag einmal, ich bin errettet durch Gnade. Nicht durch die Forderung, die ich erfüllt habe. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Ich möchte das ausdeutschen für dich. Das heißt, von nun an, weil du an Jesus glaubst, bis in alle Ewigkeit, fließt von Gottes Herz ein Strom von Liebe und Gnade und Versorgung in dein Leben, sodass du nie Mangel hast, sodass du nie frustriert sein musst, sodass du nie mit eigener Kraft irgendwelche Dinge für Gott erfüllen musst, sondern er versorgt dich mit Freude, er versorgt dich mit Liebe, er versorgt dich mit Kraft, er versorgt dich mit Disziplin, er versorgt dich mit Vision, er versorgt dich mit Bestimmung und das in Ewigkeit. Das ist sein Ziel. Das heißt, von nun an, er steht nicht da und sagt, ich erwarte, sondern ich gebe dir, folge mir nach, weil ich versorge dich. Und nachzufolgen heißt nicht irgendwie einfach Gott einen Gefallen zu tun. Nachzufolgen bedeutet, deine Bestimmung zu erfüllen. Weil Gott hat eine wunderbare Bestimmung. Und weißt du, manche von uns sind frustriert, weil sie leben nicht in dem, was Gott für sie hat. Sie leben auf eine Art und Weise wie dieser reiche Jüngling, der zwar einerseits ein Levit ist, aber auf der anderen Seite so sein eigenes Ding aufbaut, das ihm Halt und Trost und Sicherheit gibt. Aber eigentlich ist er immer frustriert, weil er weiß, das ist nicht meine Bestimmung. Und solange wir unter Gesetz sind, werden wir nie dahin kommen, unsere Bestimmung erfüllen zu wollen, weil wir denken, wir müssen das selber tun. Aber wenn wir sagen, Gott, ich bin unter Gnade und du gibst mir alles, Und das geht hier weiter im Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Das nicht aus euch selbst, Gottes Gabe ist es. Es war Gottes Geschenk an dich, seine Gnade versorgt dich. Nicht aus Werk, nicht dadurch, dass du eine Forderung erfüllt hast mit deiner eigenen Weisheit. So, damit niemand sich rühme, niemand kann sagen, oh, ich habe alles getan, so wie dieser reiche Jüngling. Denn wir sind sein Gebilde. Und andere übersetzen dieses Wort mit Meisterstück. Was ist ein Meisterstück? Ein Meister seines Handwerks macht ein Meisterstück. Das kann nur er, weißt du. Und das ist einzigartig und vollkommen. Und er sagt, ich bin sein Meisterstück. Du bist sein Meisterstück. Sag einmal, ich bin sein Meisterstück. Ich bin sein Meisterstück. Und er geht weiter und sagt, du bist geschaffen zu guten Werken. Er hat dir nicht ein neues Leben gegeben, weil du gute Werke getan hast. Aber er hat dich bestimmt und geschaffen, dass du fähig bist, gute Werke zu tun, weil er ja seinen Geist und sein Gesetz in dein Inneres legt, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Und das ist dann gar nicht mehr schwer. Das ist wie eine Eisenbahn. Das ist nicht schwer für die Eisenbahn, auf den Schienen zu bleiben. Weißt du, du brauchst nur losfahren. Die Schienen sind schon da. Und Gott legt Schienen in dein Leben. Und es sind die Schienen seiner Bestimmung. Und wenn du verstehst, weißt du, dass das keine Bedrohung ist, wenn er zu dir sagt, komm, folge mir nach. Und für dich ist es nicht der Reichtum und der Besitz. Aber vielleicht sind es andere Dinge, an denen du festgehalten hast, die dich abgehalten haben, Gott nachzufolgen. Und du hast gedacht, Gott nachfolgen heißt, eine Forderung zu erfüllen. Ich möchte dir heute sagen, nein, eine Bestimmung zu erfüllen. Gott nachfolgen heißt nicht eine Forderung erfüllen, sondern eine Bestimmung zu erfüllen. Du hast eine Bestimmung. Und es ist das Schönste und Beste. Und diese Bestimmung zu erfüllen, dafür musst du dich nicht mit eigener Kraft abmühen, sondern da gibt er dir Gnade um Gnade. Weil was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Amen. Und ich glaube, dass tatsächlich Gott ein Wunder getan hat in diesem Leben von diesem reichen Jüngling, sodass er dieser Mensch geworden ist. Wie konnte er dieser Mensch werden, der dann seinen Besitz sogar aufgegeben hat und Jesus nachgefolgt ist? Es war nicht, weil Gott ihn gezwungen hat, es war diese Gnade und diese Liebe. Lass uns aufstehen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir, Vater, für deine wunderbare Liebe. Halleluja. Und ich möchte einen Moment, dass du nimmst und dich selber fragst, Gott, was erwarte ich von mir? Und was erwarte ich von anderen? Und was habe ich geglaubt, dass du von mir erwartest? Und dass du dich selber fragst, wo bin ich frustriert, weil ich deine Erwartungen Gott nicht erfüllen konnte? Wo bin ich frustriert, weil ich meine eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnte? Wo bin ich frustriert? Wo habe ich andere Menschen frustriert, weil ich auf sie Erwartungen gelegt habe, die ich einfach weitergegeben habe? Diese Unzufriedenheit mit mir selbst, die ich dann anderen gegenüber ausgedrückt habe. Weißt du, und Gott ist nicht da, um dich heute irgendwie anzuklagen, aber er will dich freimachen. Und du kannst alles, was dein Herz jetzt belastet, jetzt loslassen. Du kannst dich entscheiden, sagen, Gott, ich gebe dir all diese Erwartungen. Weil all dieser Druck, weißt du, das ist auch die Last des Gesetzes, wird dein Leben nie verändern und verbessern. All dieser Druck und diese Erwartungen, das ist das, was dich unglücklich gemacht hat, das dich traurig und depressiv gemacht hat vielleicht. Das deine Beziehungen schwierig gemacht hat, zu deiner Familie, zu deinem Liebsten, zu deinen Arbeitskollegen. Aber Jesus möchte dich heute freimachen von diesem Druck. Und er möchte sagen, komm unter meine Gnade. Komm unter meine Gnade. Komm unter meine Gnade. Unter den Einfluss meiner Liebe, meiner Hilfe, meiner Versorgung. Komm nah unter den Einfluss. Und ich mache dich frei. Und ich vergebe dir, wo du selbstgerecht warst, wo du schwer auszuhalten warst für andere Menschen. Ich vergebe dir, ich bin nicht gegen dich, weil ich habe dich lieb gewonnen, sagt der Vater. So wie ich diesen jungen Mann, diesen reichen jungen Mann lieb gewonnen habe, so habe ich dich lieb gewonnen. Du bist so wertvoll für mich. Nur wende dich heute nicht ab, so wie dieser Reiche sich damals abgewandt hat, der entsetzt gegangen ist, sondern komm, komm und ich will dich versorgen. Mit Gnade bis in Ewigkeit. Halleluja, lass uns die Augen geschlossen haben. Halleluja, der Heilige Geist ist hier und er wirkt ein Werk jetzt in deinem Herzen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass jetzt diese Lasten von den Schultern fallen. Lasten von den Schultern fallen. Und ich empfinde auch, dass der Herr dich einladet, den Menschen zu vergeben, die Erwartungen auf dich gelegt haben. Weil da waren Menschen in deinem Leben, die viel von dir erwartet haben. Und du konntest sie nie zufriedenstellen. Und vielleicht war es auch deinen eigenen Eltern, Vater, Mutter, deine Lehrer, dein Arbeitgeber, wer auch immer. Und das hat dich frustriert und da war Wut in dir, weil sie einfach immer nur gefordert haben, ich bitte dich, vergib ihnen. Weißt du, sie haben mit demselben Druck gelebt, mit denselben Forderungen, weil sie nicht den Vater gekannt haben, der sie versorgt. Lass sie los, das sind Menschen wie du und ich, wir alle. Wir leben unter diesen Lasten, wenn wir Jesus nicht kennen oder nicht ihm den Raum geben. Lass diese Menschen los, die auch Erwartungen an dich oder die auch falsche Vorstellungen über Gott in dein Herz gelegt haben. Die dir gelehrt haben, dass Gott so vieles von dir erwarten würde. Bitte lass sie los, vergib ihnen, segne sie jetzt. Nimm einen Moment, sprich das aus in dein Herz. Weil Jesus will, dass du frei bist. Halleluja, er will dich frei machen. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich für die, die frustriert waren, Herr. Herr, dass sie heute eine neue Hoffnung finden. Weil sie wissen, du bist nicht ein Gott, der uns frustrieren möchte. Sondern du hast gesagt, du gibst uns deinen Geist. Du gibst uns ein Herz aus Fleisch. Du legst dein Wort in unser Innerstes. Du hast sogar gesagt, du reinigst uns von den Götzen, die wir hatten. Du reinigst uns von den Dingen, an die wir uns gehängt haben, weil wir dachten, wenn wir Gottes Erwartungen nicht erfüllen, dann kann er nicht unsere Bedürfnisse erfüllen. Weißt du, und darum hast du dich an Dinge gehangen, wo du gedacht hast, die erfüllen meine Bedürfnisse. Weil du gedacht hast, Gott will nicht meine Bedürfnisse erfüllen. Weil ich kann ja nicht seine Erwartungen erfüllen. Aber Gott sagt, du musst nicht meine Erwartungen erfüllen. Habe deine Lust am Herrn und ich will dir geben, sagt der Herr, was dein Herz begehrt. Vertrau mir, vertrau mir. Danke, Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. Wenn da etwas ist in deinem Herzen, wo du weißt, da hängt mein Herz dran, bring es einfach Jesus hin jetzt. Bring es Jesus hin und sag, Jesus, danke, dass du es bist, der meine Bedürfnisse kennt und erfüllt. Und dass es nicht ein Hindernis ist, Jesus nachzufolgen. Weil Jesus sagt, folge mir nach. Er sagt heute, folge mir nach. Das ist deine Bestimmung, mein Kind. Das ist der Grund, warum ich dich erschaffen habe von Anfang an. Dass du in Werken lebst, die ich vorher bereitet bin. Weil du bist mein Meisterstück. Und ich habe Freude an dir. Komm zurück in deine Bestimmung, mein Kind. Es sind Menschen hier, du hast dich schon mal entschieden gehabt. Du wolltest Gott dienen, aber irgendwie ist das alles ja, flach geworden. Weil ja, vieles hat dich frustriert. Aber der Herr wird eine neue Liebe in dir anzünden. Eine neue Freude zu sagen, Jesus, wie, wo? Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte nicht sitzen bleiben, wenn du heute dastehst und sagst, komm, nimm meine Hand. Halleluja, sondern ich möchte mit dir hinausgehen in diese weite Welt, an deiner Seite, dir nachfolgen. Halleluja, Menschen erzählen, wie gut du bist. Menschen erzählen, wie liebevoll du bist, Jesus. Halleluja, Halleluja, weißt du. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Rabababa Shataya Lamasad. Oh, Rabababa Shataya Lamasad. Da kommt neue Hoffnung. Da kommt neue Vision jetzt. Rabashika Lamaria Lamasante Alamante Namasante. Komm beten an, danke. Oh, Rababa Shakaya Lamas. Oh, Ramajala Mamamasate. Oh, Rabashika Rabababa Sate. Oh, Rabaji Barabababa Sate Lababa Shete Barante. Oh, Rabashi Brate. Jeba Babasate. Oh, Rabashantaya Lamasande. Danke, Vater. Halleluja, vielleicht bist du da und du hast noch nie Jesus die Hand gegeben, wenn er gekommen ist. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du gehört hast, dass er dich anspricht und sagt, glaube an mich, folge mir nach. Ich will dir ewiges Leben geben. Wenn du da bist oder im Livestream, heb jetzt deine Hand, wo du bist, zu Jesus. Wenn du sagst, ich möchte auch mit Jesus leben, ich möchte an ihn glauben, ich will auch Gewissheit haben über das ewige Leben. Nur Jesus kann dir diese Gewissheit geben. Niemand anders. Er sagt, jeder, der an mich glaubt, weil er allein hat deine Schuld ans Kreuz getragen. Er hat alle Forderungen, alle Erwartungen erfüllt. Auch wenn du sie nicht erfüllen kannst, damit du sie nicht mehr erfüllen musst. Er sagt, bitte glaub an mich. Und wenn du das möchtest, lass uns alle die Augen schließen. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du die Forderung des Gesetzes erfüllt hast. Und dass du die Schuld, meine Schuld, am Kreuz bezahlt hast. Dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich gebe dir mein Herz und ich gebe dir mein Leben. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Sei mein Retter. Ich glaube an dich. Wasch mich rein mit deinem Blut. Gib mir ein neues Herz. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange dich, Herr. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, danke, Jesus. Und wenn du da bist und du hast diesen Ruf der Nachfolge, noch nie hast du Ja gesagt, als Jesus gesagt hat, folge mir nach. Jesus sagt eben, folge mir nach, geh mit mir. Ich habe eine Bestimmung für dich und du sagst, ich möchte die Bestimmung Gottes erfüllen. Ist jemand da? Ich möchte das sehen. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte seine Bestimmung erfüllen in meinem Leben. Dann heb deine Hand auch zu Jesus, wo du stehst. Lass deine Hand oben, dass ich sehe. Und ich möchte für all die bitten jetzt, für all die bitten, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Halleluja. Und ich möchte nicht mehr Angst haben. Ich möchte nicht mehr, dass Dinge mich zurückhalten. Sondern ich will ihm vertrauen, weil er versorgt mich, weil er gibt mir Gnade. Halleluja, Vater, du siehst jetzt jede Hand. Du siehst jetzt jede Hand, die da ist, die sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Und du siehst auch die Ängste von manchen, die da sind. Ich will nachfolgen, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll oder ob du mich überforderst. Ich bete, dass jetzt jede Angst geht, jede Überforderung geht. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Gnade gibst, Herr, Vision gibst. Danke, Herr, dass Klarheit kommt und Bestimmung kommt. Komm, Heiliger Geist. Segne jeden Einzelnen, setze Berufungen frei. Vater, wir alle sind berufen, deine Zeugen zu sein, deine Jünger zu sein im Alltag, Brüder und Schwestern zu sein. Aber das sind manche auch hier, die du hast berufen, auch dir nachzufolgen mit ganzem Leben, Herr, vollzeitlich dir zu dienen. Und Vater, ich bete, setze diese Berufungen frei. Herr, dass Menschen verstehen, wo die ersten Schritte sind. Ob es die Taufe ist, ob das eine Jüngerschaft ist, ob das Bibelschule ist. Herr, aber dass sie diese Schritte gehen werden, der Nachfolge. Herr, mit dir, Jesus. Und du sie in ihre Bestimmung bringst. Herr, weil diese Menschen, Herr, da draußen, sie brauchen einen Jesus. Herr, der sie liebt, der sie lieb gewonnen hat. Und ich danke dir für eine neue Freude, die du uns schenkst, dir nachzufolgen. Eine neue Liebe, die du jedem gibst, Vater. Halleluja. Wir loben dich, Jesus. Und wir preisen dich. Amen.